damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum Thema naturnahes Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Und genau um eins dieser Themen soll es auch heute wieder gehen. Ich bin der Franz und ich bin natürlich nicht alleine hier, denn alleine würde ich das gar nicht hinkriegen. Dabei ist der Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Immer gerne. Und heute starten wir eine dreiteilige Serie zu einem unserer Lieblingsthemen und auch, wie ich finde und du wahrscheinlich auch, Nils, eins der wichtigsten Themen überhaupt bei uns im Garten, nämlich um das Thema Naturgarten, naturnahes Gärtnern und wie man das Ganze überhaupt umsetzen kann. Das Ganze ist in drei Teile unterteilt. Die erste Folge, da gehen wir so ein bisschen die Basics durch. Was ist naturnahes Gärtnern und was kann man machen, was kann man nicht machen? Im zweiten Teil geht es dann an die Umsetzung. Wie setzen wir so einen naturnahen Garten um? Was können wir da genau machen? Und der dritte Teil geht um Naturdünger. Und weil das so ein spannendes Thema ist, haben wir hier auch einen Sponsor und sind Teil der Frühjahrskampagne von Hornbach. Nils, was ist denn das Thema hier?
Es geht darum, die Natur mal machen zu lassen, dass wir im Verhältnis zu einem, sagen wir mal, Ziergarten, wo man ganz viel schneidet und sprüht und umgräbt, vielleicht einfach mal ein bisschen weniger macht. Aber ich würde sagen, über die Kampagne reden wir ganz am Ende noch ein bisschen. Lass uns doch einfach mal direkt ins Thema mit reinsteigen. Wenn wir über den Naturgarten reden, was meinen wir eigentlich damit?
Ja, am besten erklärt man das, glaube ich, am Unterschied zum normalen Garten in Anführungszeichen, wie man ihn vielleicht kennt. Bei dem steht ja oft der Gemüseertrag und der Mensch im Mittelpunkt. Beim Naturgarten ist es eher die Natur und deren freie Entfaltung, würde ich sagen. Ich weiß nicht, gibt es eine offizielle Definition vom Naturgarten? Das ist jetzt so das, wie ich es definieren würde. Hast du noch was dazu?
Ja, also im Verhältnis zu einem domestizierten Garten, der Naturgarten natürlich in einer gewissen Weise auch ist, leben in einem Naturgarten viele Wildtiere und Wildpflanzen und es ähnelt einem natürlich gewachsenen Raum, aber er ist natürlich von Menschen geplant, gepflegt und angelegt. Also es ähnelt nur dem. Der Gegensatz dazu wäre zum Beispiel ein Ziergarten, der einfach nur in Anführungszeichen schön aussehen soll, oder ein Nutzgarten, wo man einen direkten Ertrag raushaben möchte, ist im Naturgarten der Sinn, dass man ja der Natur auch mal ein bisschen Freiraum geben kann.
Was aber natürlich nicht heißt, was vielleicht viele, die sich damit noch nicht so auskennen oder noch nicht so viele Erfahrungen mitgemacht haben, denken, okay, dann habe ich auch keine Erträge. Dem ist natürlich nicht so, denn im Naturgarten haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auch die Vorteile der Natur für uns nutzen können und somit zum Teil sogar unsere Erträge steigern können. Wie genau das funktioniert, das erklären wir euch noch im Laufe dieser und der nächsten Folgen. Und das Ganze ist auch robuster. Warum? Auch dazu später mehr. Was ich auch noch wichtig finde, ist zum Naturgarten zu sagen, dass wir hier versuchen, die Eingriffe zu minimieren. Also wir möchten gerade am Anfang ist es natürlich, ich muss ein bisschen eingreifen, ich muss bestimmte Strukturen, die ich vielleicht vorher hatte, umbrechen. Also wenn alles eine Wiese war und Rasen vorher, dann muss ich hier ein bisschen was eingreifen, zum Teil auch mit Maschinen. Wir hatten ja das Interview mit Jonas Gampe, einem sehr bekannten deutschen Permakulturisten, und er meinte, ja, wenn wir jetzt jahrelang oder jahrzehntelang mit großen Maschinen hier dafür gesorgt haben, dass die Natur verdrängt wird, dann wäre es unfair, wenn wir jetzt mit Hacke und Spaten dem entgegenstehen, um das wieder zu ändern. Aber trotzdem, wenn das Ganze einmal läuft, hat man natürlich oder versucht man, das System möglichst wenig zu stören, um dem Ablauf auch, dem natürlichen Kreisläufen ihren Platz zu geben.
Genau, und da hat man natürlich den Vorteil, dass diese Kreisläufe eben ganz gut miteinander funktionieren. Also da gibt es ganz viele Symbiosen, das heißt Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Pflanzen und Tierarten und Insekten, die dann miteinander dort leben. Und es ist ein ganz spannendes Feld, wenn man dann mal durch so einen Naturgarten durchläuft oder sich durchforstet. Da trifft man nämlich auf ganz viele Insektenarten, die man vielleicht lange Zeit auch nicht mehr gesehen hatte. Und das Konzept vom Naturgarten, das ist noch gar nicht so alt. Die erste Erwähnung eines Naturgartens, die fand im 18. Jahrhundert statt und das war, glaube ich, in England, in Deutschland kurz darauf, und in Deutschland war es sehr schnell von Sachlichkeit und Naturwissenschaftlichkeit geprägt. Das heißt, dass da schon die Intention dahinter war, nicht einfach nur, wir lassen einfach mal irgendwas verwildern, sondern da gibt es einen gewissen Sinn hinter. Da gibt es Systeme, da gibt es Zusammenhänge, Nährstoffkreisläufe, Lebenszyklen, Symbiosen, wie gesagt, die da sich etablieren können. Und das können wir eben auch heute in unseren Gärten anlegen.
Der Nils, der alte Geschichtslehrer hier, der hat immer noch mal was aus der Vergangenheit rausholen. Und du hast ja schon die natürlichen Kreisläufe angesprochen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt in den Naturgärten, dass wir solche natürlichen Kreisläufe, kennen wir auch aus der Permakultur, dass wir die fördern und so dafür sorgen müssen, dass wir von außen nicht zu viel Neues reinbringen müssen und aber auch nicht zu viel von unserer Fläche wegnehmen. Klingt jetzt sehr kryptisch, wir können es ja mal ein bisschen an einem Beispiel festmachen und ich glaube, das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, hier der Komposter, das Kompostieren. Nils, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wo ist denn da der Kreislauf?
Ja, der Kreislauf von dem Komposter, das ist, sind die Nährstoffe. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Komposter zum Beispiel meine Küchenabfälle kompostiere, man kann ja auch die Gartenabfälle kompostieren, dann werden Nährstoffe, die von der Nahrungskette, also von mir persönlich, von meiner Nahrung übrig bleiben, die ich nicht aufnehmen kann, dort verwertet und in eine Form gebracht durch die Verrottung, durch die Kompostierung, die von Pflanzen wieder aufgenommen werden kann. Da sind auch ganz viele Mikroorganismen und Makroorganismen dran beteiligt, das Ganze aufzuschlüsseln. Und wenn der Kompost dann reif ist, dann kann ich ihn ausbringen, dann nehmen die Pflanzen die Nährstoffe wieder auf. Die Pflanzen sorgen dafür, dass die Nährstoffe in ihren Früchten landen und die kann ich wieder abernten und dann selber essen. Und davon bleiben wieder ein paar Reste übrig, die kann ich wieder kompostieren und so ist der Kreislauf geschlossen.
Ich habe da ein Zitat für dich mal mitgebracht und zwar, ich lese es dir mal vor und du musst schätzen, von wem es kommt. Kompost ist der Kunstgriff der Natur, aus Totem Lebendiges entstehen zu lassen. Hast du eine Idee, wer das gesagt haben könnte?
Vielleicht Mollison?
Na dran, Johann Wolfgang von Goethe.
Ah, ja.
Ich dachte, du sagst, ich hätte mir das ausgedacht, aber okay. Kennst du noch weitere natürliche Kreisläufe im Garten? Ich habe ja gesagt, es ist ein wichtiges Thema, vielleicht ganz gut, wenn wir dann ein paar Beispiele nennen.
Ein gutes Beispiel sind Hühner im eigenen Garten. Denn hier können wieder Ressourcen, die sonst nirgendwo genutzt werden können, die irgendwo anfallen, zum Beispiel gefallenes Obst von Apfelbäumen oder anderen Obstbäumen, was dann runterfallen würde und dann dort vergammeln würde und als Reststoff anfallen würde, wird von den Hühnern aufgenommen und damit wieder etwas, sag ich mal, etwas weiter oben in der Nährstoffkreislaufkette eingeführt. Hühner können das dann verwerten, geben Eier von sich, produzieren Mist, der dann auch wieder verrottet. Und ganz am Ende werden wieder Nährstoffe in den Boden eingebracht, die dann wiederum von den Pflanzen aufgenommen werden. Und so haben wir einen geschlossenen Kreislauf und man will bei solchen Kreisläufen immer versuchen, diesen Kreislauf so groß wie möglich zu machen. Das heißt, so viele Sachen, verschiedene Sachen wie möglich dazwischen zu schieben. Und ne, der kleinste Kreislauf wäre jetzt, das Obst fällt runter, verrottet auf der Erde und gibt Nährstoffe direkt wieder in den Boden ab. Wenn wir dann die Hühner noch zwischenschalten, vielleicht haben wir nur noch dann eine Kompostierung, die dazwischen geschaltet ist. Vielleicht können wir den Mist auch noch anders verwerten, dass wir den so groß wie möglich machen und so viele verschiedene Komponenten wie möglich dazwischen mitschalten. Und das passiert in einem Naturgarten ganz automatisch. Da werden kleine Nischen von Tieren oder von Pflanzen entdeckt, die dann gefüllt werden können.
Gutes Stichwort. Ein anderes Beispiel, was ich noch habe, ist Wasser natürlich. Auch Wasser kann man hier vielleicht als sehr großen Kreislauf sehen, aber auch die effiziente Wassernutzung ist ein wichtiges Thema. Und ein anderes ist Mulch. Also wir haben das ja auch in der Natur, da haben wir ja selten, dass ein Boden einfach frei ist oder blank ist, weil da liegt meist irgendein organisches Material drauf, seien es jetzt Blätter oder Äste, irgendwas. Und genau das können wir im Garten auch machen, indem wir nämlich unsere Beete mulchen, zum Beispiel mit Grasschnitt, der ja auch direkt bei uns im Garten oft anfällt und den wir dann auf die Beete ausbringen. Dadurch wachsen unsere Pflanzen besser, weil weniger Wasser verdunstet, gleichzeitig verrottet das Mulch und gibt die Nährstoffe an die Pflanzen irgendwann ab. Also auch hier haben wir wieder einen Kreislauf geschaffen, der zum einen dafür sorgt, dass wir weniger Reststoffe haben, weil es gibt ja auch viele Leute, die ihren Grasschnitt einfach irgendwie in die Biotonne packen oder so und dann gehen ja auch die Nährstoffe flöten. So schaffen wir es, die im Garten zu halten und sorgen somit auch gleichzeitig dafür, dass unsere Pflanzen besser wachsen. Wir haben jetzt schon ein paar Stichpunkte angesprochen, die einen Naturgarten definieren. Wir haben die Unterschiede zum normalen Garten gesagt. Eingriffe wollen wir minimieren, natürliche Kreisläufe schaffen. Es gibt viel mehr Punkte noch. Biodiversität ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was mit der Biodiversität gemeint ist.
Genau, das ist ein großer Vorteil auch vom Naturgarten. Biodivers heißt, dass man ganz viele verschiedene Tiere und Pflanzen dort hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen englischen Rasen bei mir im Garten stehen, dann wächst da Gras und viel mehr nicht und viel mehr lebt da auch nicht. Und im Gegensatz dazu, in einem Naturgarten wachsen hunderte verschiedene Pflanzenarten, die ganz, ganz dicht nebeneinander, teilweise auf ganz kargen Böden, auf ganz fetten Böden wachsen und auch in eine Vielzahl von Insekten und anderen Lebewesen. Und da habe ich eine interessante Zahl mitgebracht. Und zwar sind in Deutschland 26% der Pflanzen und 36% der Tierarten gefährdet. Das ist eine immens hohe Zahl. Was glaubst du, wie viel Prozent der Lebensräume in Deutschland gefährdet sind?
der Lebensräume. Ja, wenn du jetzt gerade so was mit 20, 30, für, ja, so 30% schätze ich dann.
Sogar 70%. Boah. Und daran kann man sehen, also das sieht nicht rosig aus für viele Tier- und Pflanzenarten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eben ganz vielen verschiedenen eine Heimat bieten können, damit die weiterhin dort leben können.
Und das klingt jetzt so, ja, okay, wir machen was für die Insekten oder für auch größere Tiere, ne? Das gilt ja genauso irgendwie für Eidechsen oder Igel oder so in unserem Garten. Aber im Gegenzug haben wir auch einen Vorteil, den uns diese Artenvielfalt in unserem Garten bringt. Kannst du mal irgendwie ein Beispiel sagen, warum ist es gut, wenn ich möglichst viele verschiedene Tiere und Pflanzen in meinem Garten habe?
Ja, wir hatten schon einmal eine Folge über Nützlinge gemacht. Das sind Insekten, aber auch andere Tiere, die irgendeinen Nutzen in meinem Garten haben. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Gemüsegarten oder einen Obstgarten mit dabei habe und ich verhindern möchte, dass mein gesamtes Gemüse oder mein gesamtes Obst einem Schädling anheimfällt, dann ist es natürlich gut, wenn wir die natürlichen Feinde dieser Schädlinge fördern. Und wenn wir ganz viele verschiedene Lebewesen in unserem Garten haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir auch ein paar von den Feinden von diesen Schädlingen haben. Und dann, sobald dieser Schädling auftritt, ist auch direkt der Fressfeind da und der kann dafür sorgen, dass der Schädling zumindest nicht überhand nimmt. Das heißt, Artenvielfalt schützt uns davor, dass wir unsere Ernte an eine Plage verlieren.
Und es steigert auch und kann auch unsere Ernte steigern. Zum Beispiel sind ja viele Pflanzen darauf angewiesen, dass sie bestäubt werden. Und wenn wir einen sehr artenarmen Garten haben, dann haben wir vielleicht gar keine oder nur sehr wenig Bestäuber für unsere Apfelbäume zum Beispiel und haben dadurch am Ende weniger Ernten. Deshalb ist es wichtig, hier die Artenvielfalt zu stärken. Nicht nur mit zum Beispiel einem Bienenstock, den man sich irgendwo hinstellt. Klar, ist auch schön, wenn man Bienen hat, aber die gehen eben nicht an alle Pflanzen und auch erst ab bestimmten Temperaturen. Deshalb ist es wichtig, hier auch natürlich vorkommende Bestäuber zu fördern. Zum Beispiel Schmetterlinge, Hummeln oder auch Wildbienen, die auch zum Teil bei viel niedrigen Temperaturen schon unterwegs sind oder auch an ganz andere Pflanzen gehen, an die die normale Biene eben nicht rangeht. Deshalb auch hier, wenn wir hier eben eine hohe Diversität an Pflanzen haben, haben wir auch eine große Diversität an Tieren und anderen Lebewesen und fördern eigentlich so unseren Garten. Und du hast es eben schon angesprochen, möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, dann bin ich auch durch mit dem Biodiversitätsthema. Du hast ja gesagt, wenn wir viele Insekten zum Beispiel da haben, dann haben wir immer einen Gegenspieler zu unseren Schadinsekten quasi. Und wenn wir jetzt aber trotzdem mal das Problem haben, dass wir, sagen wir, unseren Kohl zum Beispiel verlieren an den Kohlweißling, dann ist es so, wenn wir aber eine hohe Artenvielfalt jetzt nicht nur an wilden Pflanzen, sondern auch in unserem Gemüsebeet haben, also ganz viele verschiedene Mischkulturen, kommen wir gleich auch noch zu, dann fällt eben nur ein kleiner Teil aus, aber wir haben immer noch einen großen Teil an anderen Pflanzen, die das ausgleichen können und unser Garten ist nachhaltiger und widerstandsfähiger und eigentlich ein Win-Win-System für alle, für uns Menschen, für die Tiere und auch für die Pflanzen. Wo wir jetzt schon bei den Vorteilen sind, wir haben es am Anfang kurz angeteasert oder es klingt vielleicht auch manchmal so, dass dann so ein Naturgarten am Ende weniger Arbeit ist, weil ich muss ja nichts machen, das Ganze wächst ja von alleine. Siehst du das auch so, Nils, oder ist das vielleicht eher eine andere Arbeit?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine andere Arbeit, aber ich sehe auch, dass es weniger Arbeit ist. Wenn das Ganze einmal etabliert ist, sehe ich das schon. Also ein schönes Beispiel finde ich eine normale Rasenwiese, die man jede Woche bis alle zwei Wochen mäht, womit sich sehr viele Leute wahrscheinlich identifizieren können, die sich dann immer im Sommer dazu herablassen müssen, mit dem Rasenmäher alles kurz und klein zu halten. Und wenn ich da stattdessen eine Wildblumenwiese habe und die Wildblumenwiese einmal wächst, dann wird die ein, zwei, vielleicht dreimal im Jahr gesenst und viel mehr muss ich da nicht machen. Man hat natürlich einen höheren Aufwand ganz am Anfang, das Ganze anzulegen. Also die ganze, wenn wir zum Beispiel von einem Rasen starten, den Rasen wegzukriegen, die Wiese abzumagern und auch die richtigen Arten mit auszustreuen. Aber dann, wenn es einmal steht, das ist ja das Schöne an diesen natürlichen Kreisläufen, alles, was der Kreislauf macht, das muss ich ja nicht machen. Da muss ich ja keinen Dünger hinbringen, da muss ich ja nicht irgendwelche Unkräuter oder Beikräuter rupfen. Es sei denn natürlich, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, es handelt sich um eine Ausbreitung von Neophyten, also eingeschleppten Plagearten, wenn man so möchte. Da muss man natürlich schon mal Hand anlegen.
gerade am Anfang habe ich ja eben gesagt, ist es auf jeden Fall mehr Arbeit, weil man das Ganze eben, wie du zum Beispiel, ein Beispiel der Wiese, ich muss eine Wildblumenwiese anlegen, die Boden muss relativ mager sein. Und ich habe das Gefühl, danach ist es nicht weniger Arbeit, aber es ist eine andere Arbeit. Ne? Ich habe viel mit Planen und Beobachten zu tun. Ich muss gucken, wie entwickelt sich mein System? Muss ich vielleicht irgendwo noch ein bisschen eingreifen? Ist das so normal, wie es sich etabliert und zu lernen, wie sowas funktioniert, weil es ja doch meistens etwas Neues ist. Deshalb würde ich sagen, es ist eine Arbeit, die mir auf jeden Fall viel mehr Spaß machen würde. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass unbedingt viel weniger Arbeit ist. Wir hatten ja auch unsere Permakultur-Tour gemacht und eine Permakultur ist ja quasi ein System, was auf diesem naturnahen Gärtnern aufbaut. Und da kam ja auch oft das Feedback, natürlich hatten die sehr große Flächen, dass es gerade so ein Food Forest zum Beispiel, dass das sehr viel Arbeit auch sein kann. Also dem muss man sich natürlich, wenn man gar nichts machen würde, würde das natürlich auch funktionieren. Aber mein Ziel ist es ja, ich will auch eine Ernte daraus ziehen und das macht wiederum ein bisschen mehr Arbeit dann.
Ah, gut, ja gut. In dem Falle natürlich, wenn ich jetzt einen Naturgarten habe, muss ich ja nicht unbedingt eine Ernte rausziehen. Ne? Man kann ja auch einen Naturgarten haben, in der Permakultur wäre es die Wildzone, dass man da einfach die Natur ihren freien Lauf lässt. Und dann denke ich, was du gesagt hast, das wäre dann mehr geistige Arbeit, ne? Also sich lernen, sich einlesen, lernen und sich einlesen. Und weniger körperliche Arbeit, also zum Beispiel, dass ich nicht viel umgraben muss, dass ich keine großen Eingriffe mehr tätigen muss, wenn das System einmal gut etabliert ist.
Kennst du denn noch einen Vorteil, den so ein Naturgarten hat? Hau mal noch einen raus.
Ja, der Naturgarten ist recht widerstandsfähig. Also in einem angemessenen Naturgarten benutzt man auch viele heimische Pflanzen, die eben mit den Bedingungen, die gerade hier vor Ort herrschen, gut klarkommen. Da muss man natürlich in Bezug auf die Klimakrise auch immer drauf achten, wenn es jetzt trockener wird, und längere Extremperioden stattfinden, wie man sich darauf einstellt. Aber generell, viele heimische Pflanzen haben sich eben darauf spezialisiert, dass sie hier überleben können. Das heißt eben auch, wenn es mal längere Zeit trocken ist oder wenn es viel regnet oder wenn Frost kommt, dass die Pflanzen widerstandsfähig sind. Und gerade durch die Biodiversität haben wir natürlich auch den Vorteil, wenn wir so viele verschiedene Pflanzen haben, selbst wenn eine Pflanze jetzt dieses Jahr mal nicht so gut kommt, dann sind da Dutzende andere, die dann praktisch den Platz einnehmen und dafür sorgen, dass der Naturgarten auch trotzdem weiterhin grün bleibt, auch wenn es eben, zum Beispiel weniger regnet.
Ja, da ist auch das Thema Mulchen großes, aber das hatten wir eben schon angesprochen.
Ich habe noch eine letzte Sache, was der Naturgarten auch noch kann. Und das ist, er bietet Erholung für den Menschen. Und zwar hatten wir in der Folge 18, Umweltpsychologie, darüber gesprochen, dass man gerade, wenn man viel drinnen arbeitet, am Computer, am Laptop oder in städtischen Gebieten, dass es sehr erholend sein kann, sich in die Natur zu begeben und dort Zeit zu verbringen. Viele Leute gehen gerne in den Wald, gehen spazieren, gehen wandern. Und ein Naturgarten ist ja eben genau das. Das ist ja ein natürlicher Lebensraum. Da kann man eben auch ganz viel entdecken und sich so richtig zur Ruhe setzen. Deswegen Erholung von Menschen. Ein wichtiger Benefit. Jetzt darfst du.
Dankeschön. Jetzt haben wir viel über die Vorteile geredet. Jetzt müssen wir ja vielleicht auch so ein bisschen sagen, okay, was sollte man denn in einem Naturgarten vielleicht eher weniger machen, was soll man nicht machen? Oder um es vielleicht positiver auszudrücken, was kann man sein lassen, wenn man einen Naturgarten hat, anlegt und vielleicht auch weiter bewirtschaftet? Was ist denn so eine Sache, die du nicht mehr machen würdest, wenn du jetzt deinen Naturgarten neu anlegen würdest?
Eine Sache, die ich auf keinen Fall mehr machen würde, die ich einfach nicht machen muss, sind Pestizide. Pestizide, also Giftstoffe, ne, sei es jetzt Herbizide auf Pflanzen oder Insektizide auf Insekten und so weiter, sind darauf ausgelegt, Dinge zu töten. Und in einem Naturgarten möchte ich das natürlich nicht haben. Das heißt, das wäre das Erste, was ich sein lasse, wenn ich das vorher gemacht hätte, keine Pestizide benutzen. Und ich wusste auch gar nicht, dass dass Deutschland selbst ein Insektizid-Hochland ist. Besonders bei den Insektiziden benutzen die Menschen in Deutschland am meisten Insektizide im Verhältnis zu den EU-Ländern. Das sind ganze 18.000 Tonnen, die pro Jahr ausgebracht werden. Und von den Unkrautvernichtern werden knapp 10% in Privatgärten eingesetzt. Das wusste ich auch nicht. Man hört ja immer Pestizide, große Landwirtschaft, aber eben immer noch auch viel in Privatgärten. Und da zählt auch zum Beispiel dieses, Glyphosat zum Beispiel mit dazu, auch ein ganz bekanntes Pestizid. Also Pestizide im Naturgarten erstmal nicht machen.
Ja, und was schätzt du, wie viel, also Pestizide, dieser Oberbegriff haben wir jetzt schon gesagt, okay, das ist nicht gut für unsere Pflanzen, für die Biodiversität, kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Was schätzt du, wie viel ist auch für uns Menschen schädlich und wie viele Menschen erkranken jährlich an Pestizidvergiftungen weltweit? Da hat die Heinrich-Böll-Stiftung eine Zahl rausgebracht. Was schätzt du, wie viel sind das jährlich?
2 Millionen?
85 Millionen Menschen pro Jahr weltweit. Davon sind natürlich viele, die nicht aus Europa kommen, aber auch in Deutschland gibt es da, oder in Europa, Westeuropa, gibt es da eine große Zahl, die noch dazu zählen, über 100.000.
Boah, das ist ja praktisch einmal jedes Jahr die komplette Bevölkerung von Deutschland.
Ja, genau. Und ich hatte gerade schon die Biodiversität angesprochen. Da hatte ich auch eine spannende Studie aus dem Jahr 2010 gesehen, eine europaweite Studie. Und da wurden 13 Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung untersucht. Und der Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden, also Insektizide hast du schon, Fungizide ist das gleiche gegen Pilze. Und die hatten die schädlichste Auswirkung auf die Biodiversität von diesen 13 untersuchten Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung. Also für unsere Biodiversität, die wir eben so gelobt haben, ist der Einsatz von diesen Vernichtungsmitteln sehr schlecht. Was man auch noch vielleicht reduzieren oder auf jeden Fall auch sehr einfach eigentlich ersetzen kann, sind mineralische Dünger oder vielleicht auch eher anorganische Dünger. Sie sind gar nicht immer mineralisch. Und die haben... Ich habe Agrarwissenschaften studiert, da ist das natürlich ein großes Thema, mineralisches Düngen, weil sie eben auch gerade in dieser getriebenen Landwirtschaft Vorteile haben, weil sie sehr schnell wirken. Das hat aber auch den Nachteil, dass gerade ich als Privatgärtner, der vielleicht nicht vorher Bodenproben zieht, um zu sehen, okay, wie ist hier meine Stickstoffversorgung im Boden, dass man sehr schnell zu viel düngt. Und das ist dann eben nicht nur schlecht für die Pflanzen, sondern auch schlecht für den Boden, fürs Grundwasser, weil es einfach schnell ausgewaschen wird. Und bei Getreide, was schätzt du, wie viel Prozent von dem Dünger, von dem mineralischen Dünger, wird überhaupt von der Pflanze aufgenommen?
Vielleicht 30?
Es sind 50. Bei Getreide ist es noch relativ hoch. Bei Mais sind es nur 10-30%. Und der Rest wird halt ausgewaschen. Ne? Klar, Getreide, das ist jetzt eher auf die Landwirtschaft gedacht. So Zahlen findet man auch weniger für den Garten, sondern eher für die Landwirtschaft. Aber hier sieht man schon, das wird halt ausgewaschen, hat dann schlechte, negative Einflüsse auf den Boden oder auch auf die Gewässer, die drumherum sind. Was ist denn noch was, was wir vielleicht lassen können oder weniger machen, wenn wir einen Naturgarten anlegen?
Wenn ich zum Beispiel eine Wiese habe, Rasenmähen. Ne? Erstmal weniger Rasenmähen, auch mal die Wiese ein bisschen was wachsen lassen, dass da ein paar Sachen blühen können. Oder eben auch das Ganze den Rasen zu einer richtigen Wiese werden lassen. Ne? Ideal wäre es natürlich, wenn man daraus eine Wildblumenwiese macht, weil da summt und brummt es dann. Da hat man eine riesige Biodiversität. Und eben, man muss halt kaum was machen. Man muss einmal, zweimal, ich glaube dreimal im Jahr muss man so eine Mart machen, wo man dann am besten mit einer Sense oder sowas das Ganze dann kurz hält. Und dann soll man das auch kurz liegen lassen, ein, zwei Tage, damit die Insekten und Tiere Zeit haben, aus dem Gemähten rauszugehen. Im Verhältnis dazu, wenn ich ein Rasenmäher habe, da gehe ich alle zwei Wochen oder je nachdem, wie schnell es wächst, einmal die Woche über die Wiese, über den Rasen drüber und häcksel da alles kurz und klein, alle Insekten, alle Blüten, die da rauskommen. Und das zerstört natürlich das, was gerade aufkommen will, nämlich neue Arten, die sich etablieren möchten.
Was natürlich auch noch ein Problem ist bei den beim Mähen, das hatte ich ja eben schon angesprochen, dass wir einfach Nährstoffe abführen. Ne? Also klar, wenn wir das danach zum Mulchen benutzen, ist es was anderes, dann schichten wir sie nur einen anderen Teil unseres Gartens um. Aber viele haben ja auch so einen Fangkorb dran und kippen das Ganze dann in die Mülltonne oder auf einen Haufen irgendwo und lassen es dann dafür ewig verrotten und nutzen die Nährstoffe nicht. Das heißt, wir entziehen unserem Rasen immer weiter Nährstoffe und müssen dann halt auch entsprechend weiter düngen.
Genau, für eine Magerwiese wäre das natürlich ideal, ne? Dass man da eben die Nährstoffe wegnimmt. Ne? Also das kann man ja auch bei der Wildblumenwiese machen, dass man dann das Heu, was man daraus bekommt, dann nicht auf der Fläche lässt, sondern dort wegnimmt, damit eben die Standortbedingungen nicht so gut sind, weil nicht alle Pflanzen möchten unbedingt ganz viele Nährstoffe haben. Es gibt auch ganz viele wichtige Pflanzen, die brauchen eben karge Böden, wo nicht viele Nährstoffe vorhanden sind, damit sie sich da in ihrer Nische ausbreiten können.
Was auch noch ein großer Punkt natürlich ist, das hatten wir auch im Interview mit Steff besprochen, sind Mähroboter. Was ist denn da der negative Punkt? Das klingt ja erstmal, als würde es mir die Arbeit erleichtern. Ich muss nicht mehr mähen, das macht der Roboter für mich. Und ja, hat jetzt nicht mehr Nachteile als der normale Rasenmäher.
Naja, wenn ich als menschlicher Rasenmäher unterwegs bin, dann häcksel ich zwar auch alles klein, aber ich kann wenigstens noch gucken, wo ich da drüber fahre. Und der Mähroboter kann das nicht so gut. Das heißt, selbst wenn da eine Maus oder ein Igel oder sowas vor ist, der Mähroboter, der sieht das nicht. Da wurde uns berichtet, dass da ganz schlimme Igelunfälle zum Beispiel stattfinden. Und natürlich ein Mähroboter, wenn ich das richtig verstanden habe, fahren die ja noch regelmäßiger, als ich mit meinem Handrasenmäher über den Rasen gehe. Die brauchen ja keinen Menschen, der das Ganze tut. Das heißt, sie können eigentlich jeden Tag raus und losmähen. Und eben dadurch wird die Zeit, die zwischen den verschiedenen Mahrten liegt, eben noch kürzer. Und dadurch haben noch weniger Arten die Chance, überhaupt mal eine kurze Zeit lang irgendwo zu leben.
Ja, sehr guter Punkt. Dann habe ich noch eine Sache, die ich noch mit reinbringen möchte, und zwar ist das Thema Umgraben. Das hast du ja auch eben schon mal kurz angesprochen. Deshalb hier auch in aller Kürze, weil wir auch in einer der letzten Folgen da ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen haben, dass unsere Humus-Folge war, glaube ich, Folge 79.
Könnte sein, ja.
Könnte sein, ihr werdet sie auf jeden Fall finden, wenn euch das Thema Humus interessiert. Und da haben wir auch viel über das Thema Umgraben gesprochen. Und Umgraben gehört für viele zum normalen Gärtner dazu, hat aber viele Nachteile, vor allen Dingen für den Boden und das Leben dort. Denn wenn wir umgraben, bringen wir Lebewesen, die normalerweise 10, 20 Zentimeter unter der Erde wohnen, an die Erdoberfläche. Da kommen sie überhaupt nicht mit klar mit den Bedingungen. Viele sterben ab. Wir zerstören dadurch auch Pilzstrukturen im Boden und haben so oft einen negativen Einfluss auf unseren Boden. Und deshalb kann man es in vielen Fällen, manchmal geht es nicht anders, aber in vielen Fällen kann man es einfach dadurch verbessern, indem man den Humusaufbau fördert und so eine schönere Bodenstruktur hinkriegt und dann eben nicht mehr umgraben muss. Aber dazu mehr in unserer Humusfolge, hört da gerne rein. Ansonsten, was wir ja eben auch schon mal angesprochen haben, sind Mischkulturen, beziehungsweise wenn wir wieder in unserem Was können wir lassen oder was sollten wir besser machen, dass wir keine Reinkulturen oder Monokulturen, wenn man es über mehrere Jahre macht, den Unterschied haben wir euch auch schon erklärt, benutzen. Was ist denn der Vorteil von der Mischkultur, Nils? Eigentlich ist es doch viel einfacher, wenn ich auf meinem ganzen Feld das Gleiche anbaue.
Ja, genau. Also für große Geräte ist es auf jeden Fall einfacher, aber für unseren Garten ist es natürlich eine Katastrophe. Wenn wir Mischkulturen haben, können wir eben ganz viele kleine Symbiosen, also ganz viele kleine Kreisläufe bauen, wo verschiedene Pflanzenarten zum Beispiel voneinander profitieren. Ein ganz typisches Beispiel, auch schon tausendmal erklärt in diesem Podcast, sind die drei Schwestern. Das ist Mais, Bohne und Kürbis. Und ne, da die haben verschiedenste Eigenschaften. Einige bringen Nährstoffe in den Boden, andere sorgen dafür, dass der Boden bedeckt ist. Andere bieten Kletterranghilfen für die anderen Pflanzen an. Und sowas kann ich in der Mischkultur zum Beispiel haben. Und natürlich auch wieder bezüglich Biodiversität, wenn wir verschiedene Pflanzen dort haben. Und zum Beispiel für eine Pflanze es viel zu wenig geregnet hat oder ein Schädling es doch irgendwie geschafft hat, ganz viel von der Pflanze abzufressen, dann haben wir nicht einen Totalausfall, wo alles kahl ist, sondern wir haben dann nur einen Ausfall von dieser einen Pflanze und die anderen tragen immer noch ganz gut. Und das wäre dann für einen Nutzgarten gesprochen natürlich auch gut für unsere Ernte.
Genau, guter Punkt. Ist auch so, dass hier wieder Studien in der Landwirtschaft gibt, die zeigen, okay, Mischkulturen sorgen auch dafür, dass unsere Erträge gesteigert sind. Wenn man nämlich zum Beispiel Körner, Erbsen und Sommergerste zusammen anpflanzt, dann ist der Kornertrag, der kombinierte, um bis zu 20% höher, als wenn ich nur Gerste anpflanzen würde. Und bei Lupine und Sommergerste ist es sogar doppelt so hoch. Das heißt, das ist nicht nur was für den Garten, das ist auch in der Landwirtschaft so und dass hier die Pflanzen gegenseitig voneinander profitieren können.
Ich habe noch eine letzte Sache, die man auch lassen kann im Garten und das ist Flächen versiegeln. Schottergärten waren eine ganze Zeit lang mal stark in Mode, zum Glück nicht mehr, sind auch in den meisten Gegenden bereits verboten. Nichtsdestotrotz sind knapp 15% der Vorgärten in Deutschland zum größten Teil versiegelt, ne? Durch Schotter, durch Versiegelung, sowas zum Beispiel, wenn sie mit Steinen ausgeziegelt sind oder sowas. Halt da, wo nichts wächst oder kaum etwas wächst und wo auch kein Wasser versickern kann. Und Schottergärten, wir hatten schon einmal eine Naturgartenfolge, wo wir die Steff vom Naturgarten e.V. zu Gast hatten und die hatte auch ganz, ganz stark von abgeraten, dass wir Schottergärten benutzen. Wir sollten das aber abgrenzen zu Steingärten, weil ne, freiliegende Steine sind auch ein wichtiger Lebensraum für verschiedene Insektenarten, aber eben auch nur zum Teil. Und wie gesagt, Schottergärten gibt's ganz viele Nachteile und das auf jeden Fall sein lassen.
Vielleicht auch ein letzter Punkt, was auch in einem Naturgarten eher weniger Platz hat, das sind invasive Arten. Also Arten, die aus anderen Zonen der Welt zum Teil nach Deutschland gekommen sind und sich hier sehr stark ausbreiten, weil sie zum Beispiel eine ökologische Nische besetzen. Und die können eben Konkurrenz zu unseren heimischen Arten sein, können zum Beispiel für Insekten keine Vorteile bieten für heimische und dadurch für die wie totes Land sein können. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel der Riesenbärenklau. Ich glaube, den kennt jeder, weil er eben auch für den Menschen giftig sein kann und gerade für die Haut sehr gefährlich ist. Aber nicht nur für Menschen, auch für andere Pflanzen ist er übrigens giftig und verdrängt diese dadurch. Das heißt auch, dass hier wieder heimische Arten verdrängt werden. Auch das indische Springkraut verdrängt zum Beispiel das heimische und viele andere Pflanzen auch. Und Steff hatte ja auch schon die kanadische Goldrute angesprochen. Wie der Name schon sagt, die kommt aus Nordamerika. Also wenn man immer invasive Arten hat, ist auch vielleicht etwas, was man in seinem Garten begrenzen sollte. Allerdings muss man hier natürlich auch immer sagen, Klimakrise, die Gegebenheiten bei uns ändern sich und damit eben auch die Pflanzen, die hier optimal wachsen können. Deshalb muss man auch hier seinen Garten entsprechend anpassen und immer offen sein.
Genau, es lohnt sich da ein Blick auf die schwarze Liste. Da sind nämlich Arten aufgeführt, bei denen man besonders aufpassen muss und Arten, bei denen, naja, die sich schon so weit verbreitet haben, die schon akzeptiert wurden. Also einfach mal draufschielen, bevor man den Garten neu bepflanzt, dann sorgt man zumindest dafür, dass man keine groben Fehler macht.
So, wir haben jetzt sehr viel über Naturgärten gesprochen. Was ist drin? Was mache ich nicht mehr in meinem Naturgarten? Vielleicht können wir nochmal zusammenfassen, warum diese Gärten so wichtig für uns Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen sind. Maximal einen Punkt rausheben, der dir besonders wichtig ist.
Ja, ganz wichtig ist natürlich, dass jeder etwas tun kann. Also gerade in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz, Arten, Biodiversität, ne, Artenschutz, da sind vielen Menschen ja die Hände gebunden. Man weiß mal nicht genau, was kann ich denn eigentlich dagegen tun, dass jetzt die Wälder sterben, dass es ein Insektensterben gibt. Und im eigenen Garten kann man eben genau das tun. Man kann so kleine Inseln bauen, also kleine Hotspots, wo man ein Reservoir den Lebewesen zur Verfügung stellt, wo sie sich eben dann doch noch beheimaten können. Und wenn wir genügend von diesen kleinen Inseln haben, dann können wir dafür sorgen, dass diese Arten eben nicht weiter reduziert werden. Und in Deutschland gibt es knapp 17 Millionen Gärten. Also das Potenzial ist auf jeden Fall immens, wenn jeder Zehnte davon auch nur eine kleine Ecke in seinem Garten naturnah gestaltet, dann haben wir schon einen riesigen Schritt in Bezug auf Artenschutz getan.
Vielleicht ist ja auch wichtig, dass so Siedlungsräume ziehen ja viele Tiere an, ne? Weil hier gibt es viele Nahrungsmittel, aber auch Pflanzen werden hier angezogen, weil eben die klimatischen Bedingungen in Städten oft wärmer sind. Man hat viele Menschen, die auch Samen zum Beispiel von Pflanzen in die Städte tragen, weshalb hier die Biodiversität oft auch höher ist als auf dem Land, halt mit ganz anderen Arten zum Teil. Und für viele Wildtiere im Siedlungsraum stellen eben solche Gärten den einzigen Rückzugsort dar. Klar, es gibt auch irgendwelche Parkanlagen, aber man kennt ja, die sind ja auch eher von Menschen dann besetzt. Deshalb ist es, was du angesprochen hast, umso wichtiger, hier diese Ausweichmöglichkeiten nicht nur für uns Menschen, hast du ja auch angesprochen, zu schaffen, sondern eben auch für Tiere, die irgendwie wild in unserem Siedlungsraum leben. Deshalb finde ich es umso besser, dass gerade das Thema Naturgärtnern immer beliebter wird, immer von neuen Punkten angesprochen wird. Wir halten hier ja schon lange die Fahne für das Thema hoch. Ich weiß nicht, was sind wir jetzt bei Folge irgendwas mit 80 oder so. Und wir versuchen das ja immer so ein bisschen zu predigen.
Werbung.
Umso schöner und wichtiger finde ich es auch, dass sich für unseren Garten doch so interessante Player wie Hornbach zum Beispiel jetzt auch für das Thema naturnahes Gärtnern und Naturgarten interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Also aus der Garten- und Baumarktbranche hört man ja normalerweise immer, dass man ganz viel tun soll, ne? Hier die Hecke schneiden und dann noch das Gerät holen und sich noch ein Carport bauen und hier was fließen. Und dieses Mal eher hört man ungewohnte Töne, ne? Sich mal ein bisschen zurücknehmen, einfach mal die Natur machen lassen. Und das finde ich ganz ungewohnt. Also Hornbach kannte ich immer nur wegen diesen witzigen Werbespots. Hast du die auch mal geschaut?
Die habe ich immer gerne geschaut, ja.
Kann man gerne mal reinschauen. Jetzt auf jeden Fall ein ernsteres Thema. Lass den Ton mal machen. Wir können mal ein paar Statements aus ihrer Kampagne rausziehen und gucken, was die da denn so erzählen. Ich habe ja auch direkt eins vor mir stehen. Gegen Unkraut hilft auf Dauer nur eine neue Sichtweise.
Eine neue Sichtweise, die wir ja so ein bisschen vertreten, ist, dass man es zum Beispiel auch nicht mehr Unkraut nennt, weil der Name impliziert ja eigentlich schon, okay, das muss irgendwie weg, das muss raus. Jetzt eine neue Sichtweise wäre aber zum Beispiel, das einfach Beikraut zu nennen, was dann auch vielleicht schon mit in den Gedanken reinspielt, okay, das ist vielleicht nichts, was schlecht für meinen Garten ist, sondern das ist einfach was, was auch da ist, ne? Wir haben ja auch viele Tiere, die wir irgendwie im Garten haben, die für uns jetzt nicht direkt positiv sind, aber auch nicht negativ, und genauso kann man es mit vielen Unkräutern in Anführungszeichen ja auch sehen, ne? Dass das eher Beikräuter sind, Wildkräuter, die für viele andere Lebewesen sehr wichtig sind und eben unsere viel zitierte Biodiversität stärken und deshalb in jedem Garten eigentlich willkommen sein sollten.
Genau, als Beikraut, das steckt es ja im Namen drin, ist es nichts, was nicht da sein soll, denn damit kann man ja auch ganz viel machen. Also Beikräuter können ja auch zum Teil einen richtigen Nutzen, einmal natürlich für die Natur auf jeden Fall haben, aber auch für mich selber. Hornbach hat eine Kampagnenpflanze, die Brennnessel, nämlich genommen, über die haben wir nämlich auch schon ganz oft gesprochen. Da gab es eine Folge gerade bezüglich Brennnesseljauche, wo wir erklärt haben, wie man daraus Dünger machen kann. Auch eine wunderbare Pflanze, glaube ich, das verbreitetste Beikraut, was es gibt. Da kann man noch viel mehr mitmachen. Man kann Spinat draus machen, Tee raus machen. Werde ich zum Beispiel auch auf meinen Balkon pflanzen, den ich jetzt gerade mir ansetze. Bin schon gespannt auf die seltsamen Blicke der Nachbarn, wenn man sich da ein paar Brennnesseln heranzieht. Genau, deswegen, und die Namensgebung, ne, dass man jetzt nicht Unkraut, sondern Beikraut nennt, ist halt schwierig, gerade für Leute, die keinen Kontakt dazu haben. Menschen, die vielleicht nur ab und zu mal im Garten sind und sich nicht mit dem Thema Naturgarten en Detail auseinandersetzen, für die wird das ein Fremdwort sein. Und hey, Beikraut, was ist das denn? Die können gar nichts damit anfangen. Das heißt, die muss man da abholen, ne? Also beim Unkraut abholen und dann denen beibringen. Na, so sind diese Kräuter eben gar nicht.
Genau. Ein anderer Punkt wäre, dass man dem Garten etwas gut, also tu deinem Garten etwas Gutes, nichts. Und das haben wir ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ne? Dass es oft vielleicht der Natur und den Tieren etwas mehr hilft, wenn man eigentlich an manchen Stellen gar nichts macht. Wir haben aber auch hier angesprochen, um den Garten so ein bisschen zu transformieren, muss man ein paar Sachen vielleicht am Anfang doch anpacken. Was wäre denn so die erste Möglichkeit, wenn du sagst, boah, ich habe jetzt richtig Lust bekommen, ich will jetzt meinen Garten ein bisschen naturnäher gestalten. Was wäre denn so der erste Punkt, den du anfangen würdest, um mal hier, da gehen wir in der nächsten Folge viel ausführlicher ran, aber jetzt vielleicht schon mal irgendwas mit an die Hand zu geben.
Vielleicht sowas wie eine Totholzhecke. Ne? Das heißt, dass wir altes, abgestorbenes Material, vielleicht vom Baumschnitt oder vom Heckenschnitt, was wir noch da haben, eben nicht abtransportieren oder irgendwo anders entsorgen, sondern das zu einer Hecke aufstaffeln. Und da können sich dann kleine Lebewesen reinsetzen. Und damit kann man auch gleichzeitig sich und auch die Nachbarn daran gewöhnen, dass man jetzt einen Naturgarten haben möchte. Und der sieht auch nach einer Zeit richtig, richtig schön aus, wenn dieses Holz langsam anfängt zu vermodern und sich da Insekten reinzubringen. Finde ich, gibt das dem Ganzen eine ganz, ganz andere Atmosphäre.
Du hast ja auch eben schon angesprochen, dass du auf deinem Balkon die Brennnesseln anbauen möchtest. Das impliziert ja auch, dass wir naturnahe Gärtnern nicht nur in einem großen Garten machen können, Natur ist ja immer was sehr groß klingt, sondern dass wir auch im Kleinen quasi ansetzen können. Ne? Also einfach aus unserem Balkon irgendwie ein grünes Paradies zu schaffen, wo sich auch Tiere wohlfühlen. Man merkt es schon, wenn man anfängt, seinen Balkon irgendwie zu begrünen, dann kommt da doch schon mal ein Vogel vorbei, für den das vorher vielleicht super uninteressant war, weil es halt einfach ein trister Haufen ist. Und das freut einen doch auch.
Ich habe noch ein Statement auch aus der Kampagne raus. Vielleicht will dein Rasen in Wahrheit eine Wiese sein. Das finde ich ganz schön, weil das eben genau dahin deutet, wenn man den Rasen eben weniger pflegt, dann wird er eben nicht mehr zu einem englischen Rasen, sondern da kommen mehr und mehr Beikräuter rein und der wird dann wiesenähnlicher. Das zeigt ja schon, da möchte er eigentlich hin und da wollen wir ihn auch im Naturgarten haben. Also da auf jeden Fall Daumen hoch.
Das passt ja auch zu dem, was wir gesagt haben, ne, dass man vielleicht weniger eingreift, die Natur machen lässt und dann entwickelt sie sich ja auch dahin zu dem, was sie eigentlich sein will. Ne? Dann ist sie eben kein kurzgeschorener Rasen, sondern eher eine Wiese, die auch blüht und damit auch ein Paradies und ein Lebensraum für viele Bestäuberinsekten, Insekten allgemein. Aber auch, wir sprechen ja ganz oft so kleinere Tiere wie zum Beispiel Eidechsen oder Blindschleichen, die auch ungern auf freier Fläche unterwegs sind, sondern eher geschützt. Viele kennen das vielleicht auch von Hühnern, die sie haben. Die sind ungern auf großen freien Flächen, sondern die stellen sich immer unter irgendwelche Büsche oder Unterstände oder so. Und genauso ist das bei vielen anderen Tieren auch, weil eben viel Gefahr von oben lauert. Und deshalb sind Wiesen, die ein bisschen höher sind, ein bisschen natürlicher, auch hier eine gute Möglichkeit und auch eine relativ einfache Möglichkeit, den Garten ein bisschen naturnäher zu gestalten.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, an den ganzen Statements hört man schon raus. Wie gesagt, das sind ungewohnte Töne. Ist so ein richtiger richtiger Tabubruch, würde ich sagen. Auch der Aufruf zum Beispiel, mehr Naturdünger zu benutzen, also Dinge, die sowieso im Garten vorkommen, im Verhältnis zu Kunstdüngern, hatten wir eben auch schon drüber gesprochen. Wenn ihr mehr von der Kampagne von Hornbach erfahren möchtet, dann könnt ihr das gerne auf den Kanälen von Hornbach tun. Die teilen das auf Facebook, auf Instagram, ich weiß gar nicht, was sie sonst noch alles haben. Kleine Videoschnipsel auf YouTube, kann man gerne mal reinschauen.
Alles klar, bei uns findet ihr alle weiteren Infos auch auf in der Podcast-Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten bei Kritik, Fragen, Anregungen, was auch immer, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@keep-it-grün.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr euer Feedback bei Spotify in den Q&A-Bereich lasst. Und wenn ihr unsere unseren Podcast bewertet. Ansonsten freuen wir uns drauf, euch in der nächsten Folge wiederzuhören. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.